Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Ob Handball-Europameisterschaft, der erste Grand Slam des Jahres mit den Australian Open im Tennis oder auch ja, die Streifabfahrt, die in dieser Woche auf uns wartete. In der 200. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast, also einer Jubiläumsfolge, wartet, glaube ich, doch das ein oder andere Highlight auf uns und auf euch. Und damit herzlich willkommen, wie gesagt, zur 200. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast. Es ist ein Jubiläum und ich freue mich auch natürlich an diesem feierlichen Tag heute mit David reden zu können. Moin, moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo natürlich an euch auch da draußen. Wir haben uns heute was ganz Besonderes überlegt, denn nicht nur ist ein historischer Moment auf unserem Instagram-Account passiert, dass unsere Athletinnen und Athleten der Woche aus dem vergangenen Jahr 2023 jetzt täglich wieder erscheinen werden, sondern diese 200. Folge wird auch eine ganz besondere sein, denn wir haben einigen ehemaligen Gästinnen und Gästen unseres Podcasts Nachrichten geschrieben, dass sie uns doch mal ihre Sporthighlights der vergangenen Tage zukommen lassen. Also hört ihr gleich unter anderem Lisa Höfer von der Sportschau, Gerhard Leinauer, der Eurosport-Kommentator Moritz Knorr, Sophie Affelt, Eva Lotter-Bohle und noch viele weitere, die sich mit den Sportnews der vergangenen Tage beschäftigt haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit der Sprachnachricht vom Leini, denn der hat sich mehreren Disziplinen gewidmet.
Hi Benny, hi David, hi on the pitch. Hier ist der Leini, der Gerhard Leinauer. Und gratuliert euch zu 200 Folgen. Ist ja großartig, ihr seid ja unermüdlich und die riesen Sportfans. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, trotz Studium, trotz allem Möglichen, was ihr noch an der Hacke habt. Weiter so, und ich habe mich sehr erfreut, hattet ja schon alle vor dem Mikrofon. Die Woche war geprägt von den Australian Open, also auch mit Daniil Vasiljev, bis 4 Uhr morgens Tennis zu spielen auf so einem hohen Niveau. Unglaublich. Also sehen bei Eurosport. Dann heute, Linus Strasser gewinnt den Slalom in Kitzbühel und Ganzlernhang. Und dass Andi Wellinger in Zakopane noch aufs Podest, auf den zweiten springt, hätte ich nicht erwartet. Finde ich großartig. War alles in allem eine sehr schöne Polski-Tour. Und so kann es weitergehen mit den nächsten Stationen. Macht Spaß, das Skispringen. Ich hoffe, euch auch. Der Leini.
Tja, Leini, vielen Dank auf jeden Fall für deine liebe Nachricht. Und Benni, ich glaube, da war jemand absolut im Skisprungfieber, denn Daniil Vasiljev ist natürlich eher auf der Skischanze anzutreffen als auf dem Tenniscourt in Melbourne. Aber trotzdem, vielen Dank.
Ja, richtig. Da sieht man ja auch, wie tief sich der Leini in den letzten Jahren in den Skisprung-Zirkus eingearbeitet hat. Wenn dann sogar ein hinterer Kasache, um es mal zu sagen, wie Daniil Vasiljev plötzlich im Tenniszirkus auftritt. Die Rede ist natürlich von Daniil Medvedev, einer der besten Tennisspieler aus Russland jedoch.
Genau, und alle weiteren Themen werden wir natürlich auch dementsprechend besprechen. Also die Handball-EM wird gleich bei uns Thema sein. Wir sprechen über das Wochenende in Kitzbühel im Ski-Alpinen-Zirkus. Dann Biathlon in Antholz, das letzte Wochenende vor der WM. Wir sprechen über Skispringen, die Polish-Tour. Wir sprechen über den Langlauf-Weltcup im Eiskanal und in der nordischen Kombination war nicht ganz so viel los. Dann natürlich über die NFL-Playoffs. Der Super Bowl ist nicht mehr lange hin und es steht inzwischen fest, welche Teams um den Einzug kämpfen. Australian Open sind natürlich ein Thema, Basketball, Eishockey ebenso wie Darts und Snooker und am Ende natürlich auch noch der Fußballteil, in dem wir dann auch nochmal auf Franz Beckenbauer und Kai Bernsteins Leben zurückblicken werden. Dazu später mehr. Wir starten rein mit Kurznews der Woche und da hat Benny was aus dem Hockey, denn da ging es um die Olympia-Qualifikation.
Ganz genau, denn da konnte das deutsche Team der Herren tatsächlich schon die Olympia-Quali sichern, denn in einem spannenden und wirklich knappen Finale jetzt am Sonntag gewann das deutsche Team um Bundestrainer André Henning 1:0 gegen die Briten. Das Tor erzielte Martin Zwicker, einer der erfahrensten Spieler im deutschen Team. Und ich glaube sogar nach einer Strafecke. Und ja, wie gesagt, damit steht Olympia. Der nächste Schritt geht damit natürlich auch für uns in Richtung Olympia, weil so weit ist das Ganze gar nicht mehr entfernt. Reichlich Qualifikationsrunden stehen dann natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch noch an. Das heißt, ja, bis dahin passiert ja sowieso noch relativ viel. Und ja, wir freuen uns dann natürlich auch darüber, sehr breit berichten zu können.
Ja, ich glaube, das wird ein wirklich abwechslungsreicher Sommer, der die ein oder andere Sonderfolge sicherlich mit sich bringt. Und ich glaube, die Tradition von heute mit den Sprachnachrichten können wir gerne so fortsetzen. Also falls ihr Dinge habt, die ihr unter der Woche beobachtet, die wir am Montag besprechen sollen, schickt uns gerne bei Instagram zum Beispiel eine Sprachnachricht und dann bauen wir das liebend gerne in die nächsten Podcast-Folgen ein. Ich denke, da können wir heute was ganz Sinnvolles begründen. So, dann war natürlich große Trauer in Fußball-Deutschland. Kai Bernstein sehr, sehr jung verstorben mit 43 Jahren. Und dann ist noch eine Todesmeldung reingekommen aus der Leichtathletik, die mich ziemlich mitgenommen hat. Denn der Stabhochsprung-Weltmeister von 2015 in Peking, damals mit 21 Jahren den Weltmeistertitel geholt und ein Jahr später auch seine 6-Meter-Bestleistung geschafft, Sean Barber aus Kanada ist verstorben. An medizinischen Komplikationen, was auch immer da los war, er sei seit einiger Zeit auch krank gewesen und hat jetzt natürlich seinen früher Tod emotionale Reaktionen in der Leichtathletikwelt hervorgerufen. Unter anderem der frühere Weltrekorder Renaud Lavieny aus Frankreich betont, die Stabhochsprungfamilie hat einen erstaunlichen Menschen verloren, wir werden dich niemals vergessen. Rest in peace, my friend, schreibt auch Raphael Holzdeppe. Also das ist schon wirklich ein Schlag in die Magengrube für alle Leichtathletik-Fans gewesen in den vergangenen Tagen.
Ja, generell, um dann natürlich auch nochmal Kai Bernstein mit reinzunehmen, zwei Menschen, die viel zu früh von uns gegangen sind, weil du gerade schon ein paar Worte zum einen gesagt hast, wollte ich auch nochmal was zum anderen sagen, denn Kai Bernstein, eine besondere Geschichte, ich glaube mit 43 ist er jetzt gestorben, aber eine besondere Geschichte einfach, weil ein Mann aus der Kurve praktisch plötzlich hinter dem Schreibtisch des Sportdirektors bei Hertha gelandet ist.
Präsident.
Genau, Präsident natürlich. Der natürlich damit auch gezeigt hat, ja, wie viel Herzblut in ihm und in dem Verein für ihn steckt. Und einfach eine tolle Geschichte, die so im Fußball auch nicht oft passiert, weil hinter dem Amt des Präsidenten oder auch des Sportdirektors, wie auch immer, stehen meistens eben sehr professionelle Leute, die einen Manager-Hintergrund haben, die meistens sogar eher weniger aus dem Fußball kommen. Aber so war das einfach eine Geschichte, die, glaube ich, viele berührt hat, auch schon vor seinem Tod. Und jetzt auch da natürlich eine große Schocknachricht, nicht nur für die Hertha-Fans.
Genau, darauf blicken wir nachher nochmal zurück, ebenso wie auf Franz Beckenbauer, das hatten wir schon angekündigt und dazu wird es auch nochmal eine Sprachnachricht geben. Dann machen wir weiter mit der Olympia-Vorfreude im Tischtennis, Benni, und da kannst du ein bisschen was aus dem Alterskatalog der Tischtennisspieler beitragen, oder?
Ja, definitiv. Die Hessenschau titelte nach dem Sieg von Timo Boll liebevoll: Der Duracell-Hase im Tischtennis-Zirkus ist zurück. Und ich glaube, so kann man das auch nennen, denn 42 Jahre alt und der Odenwälder Timo Boll gewinnt erneut ein hochklassiges Turnier im Tischtennis-Zirkus. Und das in Doha tatsächlich auch gegen hochkarätige Gegner. Im Halbfinale konnte er dort den Taiwanesen Lin Yun Yu auf jeden Fall schlagen. Der ist mittlerweile auch erst 22 und im Endspiel hieß sein Gegner Tomokazu Harimoto, der ist 20, also zusammen sind sie so alt wie Timo Boll, Nummer 7 und Nummer 11 der Welt konnte Timo Boll damit schlagen, gerade in der Hinsicht eine besondere Geschichte, weil der 42-Jährige ja durch eine Schulterverletzung lange zurückgeworfen wurde und damit natürlich auch im Ranking, ich glaube, außerhalb der Top 150 sich bewegte. Und mit 42 Jahren kämpfte sich mit diesem Turniersieg natürlich jetzt auch wieder zurück in die Aufmerksamkeit und vielleicht auch zurück zu Olympia, Fragezeichen.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir den Hessen-Timo Boll, der natürlich irgendwie bei Olympia immer mit dazugehört, auch dieses Jahr in Paris mit dabei haben. So, dann kommen wir zur ersten Heim-EM, die wir dieses Jahr in Deutschland haben. Und bevor das im Sommer im Fußball der Fall ist, ist es bekanntlich im Handball der Fall. Das ist ja auch schon für ordentlich Begeisterung oder hat für ordentlich Begeisterung in den vergangenen Tagen gesorgt. Und dazu hat uns die liebe Lisa Höfer, damals noch bei RTL, inzwischen bei der Sportschau auch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Das letzte Mal, als sie bei uns war, war bei der Fußball-Europameisterschaft 2021, weiß ich noch, haben wir, glaube ich, rund um die Achtelfinals eine Folge mit ihr aufgenommen. Also jetzt erstmal Lisa zur Handball-EM.
Hallo zusammen, hier ist Lisa Höfer von der Sportschau aus Köln und mein Sportthema der Woche, das ist quasi vor meiner Haustür, denn die Handball-EM findet ja unter anderem hier in Köln statt und die macht mir einfach jeden Tag richtig, richtig Bock. Am allermeisten natürlich die deutsche Mannschaft, die sich jetzt auch in die Hauptrunde gespielt hat, richtig überzeugend auftritt, tolle Leistungen zeigt und wer weiß, vielleicht klappt's am Ende ja sogar mit dem ganz, ganz großen Erfolg. Ich meine, von einem Titel zu Hause, davon träumen wir alle Und wer weiß, vielleicht klappt das ja am Ende sogar noch.
Vielen lieben Dank, Lisa. Ich glaube, wir teilen diese Begeisterung für die Handball-EM sehr und sind gespannt, wie das jetzt in der deutschen Hauptrunde passiert oder weitergeht. Denn es sieht natürlich nicht ganz so rosig aus. Sieg gegen Island, 26-24, relativ knapp. Dann ein absolutes Zitterergebnis, 22-22 gegen Österreich. Da müssen jetzt schon mal mindestens noch eigentlich zwei Siege her, Benny, gegen Ungarn und Kroatien, die unter anderem dann Montag und Mittwochabend anstehen, die beiden Spiele.
Ja, ganz genau. Also seit der Audio von Lisa hat sich dann doch etwas in der Sicht auf die Dinge verändert. Zum einen, weil man sich natürlich gegen ein absolut solides Team, definitiv, trotzdem gegen die Isländer durchaus zu einem Sieg mühte und dann zwar zurückkam gegen die Österreicher, einen 5-Tore-Vorsprung der Österreicher noch egalisierte, aber eben auch hier gegen die ja eigentlich nicht favorisierten Österreicher Punkte liegen ließ. Die Österreicher, die ja mit 5-Toren-Vorsprung in der zweiten Halbzeit agierten, freuten sich dann über diesen Punkt sehr, weil das Turnier generell historisch ist, weil man die Hauptrunde erreichte. Für Deutschland, wie du schon richtig sagtest, braucht man jetzt zwei Siege gegen die starken Ungarn und gegen Kroatien. Da kommt man jetzt nicht dran vorbei. Man hat gegen die kleineren Teams jetzt Punkte liegen lassen. Und jetzt muss man eben da abliefern. Wer aber wiederum schon in der nächsten Runde dabei ist, das ist zum Beispiel Frankreich. Diese stehen schon sicher in der nächsten Runde. Die blieben nämlich auch in der Hauptrunde bisher ohne Niederlage.
Und auch bei der favorisierten Mannschaft Dänemark sieht es in der anderen Hauptrundengruppe richtig gut aus. Ich denke, wir müssen uns da jetzt nicht allzu lang und breit äußern, denn wenn ihr das hört, wisst ihr ja auch schon, wie das deutsche Spiel gegen Ungarn heute Abend ausgegangen ist. Von daher drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es auf jeden Fall klappt mit dem Halbfinaleinzug. Schweden und Dänemark sind auch schon drin und dann hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft da nachziehen kann, um dann die Köln-Arena mal richtig nochmal ins Kochen zu bringen, während ja auch in der Vorrunde schon andere interessante Mannschaften ausgeschieden sind. Unter anderem die Serben und die Spanier hat es ja erwischt. Also da gab es auch die ein oder andere Mannschaft, die es dann nicht in die Hauptrunde geschafft hat. Aber wie gesagt, wir drücken die Daumen und hoffen, dass die Handball-Euphorie auch nochmal im Halbfinale weitergehen kann aus deutscher Sicht.
Ganz genau, denn was man tatsächlich ja auch, wo man tatsächlich natürlich auch Lisa bestätigen kann, ist, dass die Vorrunde doch durchaus gut lief. Man hat die Franzosen dann sogar noch ärgern können und die Pflichtsiege geholt. Und genau, zu diesem Mindset muss jetzt wieder zurückgekehrt werden, um natürlich heute Abend in den nächsten Tagen, am Dienstag, glaube ich, die nächsten beiden wichtigen Siege zu holen, um dann dieses Märchen doch noch fortzusetzen. Denn bisher, wie gesagt, spielerisch ist da kein Problem.
Mittwochabend geht's gegen Kroatien. Tut mir leid. Also, wir halten die Daumen und sind nach einer Unterbrechung dann wieder zurück mit Ski Alpin mit Moritz Knorr, Biathlon mit Sophie Affeld und natürlich Skispringen mit ganz, ganz besonderen Ergebnissen vom Wochenende mit Calvin Nixon und Louis Holuch. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take jetzt schon mit dem Wintersport. Und wir melden uns zuerst vom Ski-Alpin-Zirkus aus Kitzbühel. Es standen wieder einmal zwei Abfahrten auf dem Programm. Das haben wir letzte Woche in Wengen schon diskutiert gehabt. Und natürlich auch der traditionelle Slalom auf dem Ganzlernhang mit einem Sieg von Lino Strasser. Aber bevor wir über den Slalom sprechen, müssen wir natürlich über die beiden Abfahrten sprechen. Und da ist einer, der beide Rennen gewonnen hat. Und wer das war, das kann uns Moritz Knorr jetzt verraten.
So, ihr Lieben, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu eurer 200. Folge. Ich glaube, so viele Episoden schaffen wirklich nicht viele Podcasts. Also Respekt, das so durchzuziehen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein, würde ich es einfach mal nennen. Und jetzt kommen wir zu meinem Sportmoment des Wochenendes. Und das war ganz klar die Abfahrt auf der Streif. Kitzbühel-Hahnenkammrennen und diese Wahnsinnsvorstellung von Cyprien Sarrazin am Samstag. Ich glaube, wir können behaupten, das war eine der besten Abfahrten, die wir jemals auf der Streif gesehen haben. Erstmal ging es ja los mit Marco Odermatt, wo alle schon gedacht haben, okay, der Mann, der gewinnt dieses Rennen. Und dann zaubert Cyprien Sarrazin so eine Abfahrt da in den Schnee. Also wirklich unfassbar. Ich schaue wirklich selten Ski Alpin, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Rennen nicht verpasst habe. Wirklich Chapeau, Hut ab an den Franzosen, der ja sowieso auch schon am Freitag die Abfahrt gewonnen hat. Also Doppelsieger, echt Respekt an ihn.
Ja, danke Moritz. Wir können so viel mehr zusammen leisten als Turniervorschau auf Fußball-Weltmeisterschaften. Also wirklich ein großartiges Wochenende in Kitzbühel und natürlich dazu noch emotional. Neben dem Lino Strasser-Sieg im Slalom gab es ja auch noch den Abschied von Thomas Dresen. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, Benni.
Ja, ganz genau. Also auch hier gibt es wieder wirklich überall sau viele Emotionen. Genau, da müssen wir natürlich gleich auch noch drüber sprechen, über Thomas Dresen. Aber ja, der Mann der Stunde ist eben tatsächlich Cyprien Sarrazin, der Franzose, der hier beide Abfahrten gewinnt. Und das in einer Manier, die doch einem Marco Odermatt in seiner besten Zeit fast schon gleicht. Also sensationell, was der hier an dem Wochenende auf der Streif runtergezogen hat. Aber generell spannend war, dass Marco Odermatt nur Dritter wurde. Am einen Tag, am zweiten Tag konnte er auch nicht gewinnen. Aber da war es Platz 2 immerhin. Und wir hatten tatsächlich auch jemanden, der erst zum zweiten Mal auf einem Podium stand, mit dem Italiener Florian Schieder, der am ersten Tag bei der Abfahrt Zweiter wird. Das ist sein zweiter Platz in der Abfahrt generell. Ist ja auch Jahrgang 1995, also ist auch schon einige Jahre dabei. Und trotzdem, die Geschichte sollte man vielleicht nicht außen vor lassen. Aber auch aus deutscher Sicht lief es doch gar nicht so schlecht, David, oder?
Ja, genau. Also das war natürlich emotional überlagert von Thomas Dresen, aber mich hat diese Kitzbühel-Abfahrt, also die richtige war ja am Samstag, es war nicht verkürzt am Freitag, aber trotzdem ist es ja immer diese Entwertungsdiskussion, wenn man zweimal die Streifabfahrt fährt. Was ist dann der richtige Streiftitel? Gut, dieses Jahr hatten wir zweimal den gleichen Sieger, von daher ist die Frage klar, aber der Samstag war wirklich sowas von krass. Das kann ich euch nur noch mal empfehlen, in der ARD-Mediathek reinzuschauen. Bernd Schmelzer und Felix Neureuther sind absolut zu Recht eskaliert am Mikrofon. Ich habe gestern noch mal beim ORF reingeguckt. Also da haben wir im ersten schon wirklich, wirklich top Begleitung gehabt und das hat super viel Spaß gemacht. Zum einen Marco Odermatt mit über einer Sekunde Vorsprung ins Ziel fahren zu sehen und dann ja, denkt man schon, das Ding ist durch und dann kommt Cyprien Sarrazin wie aus dem Nichts irgendwo her und zimmert da diese Wahnsinnsfahrt hin. Also das war schon wirklich stark. Deutsche Ergebnisse, naja, gut. Also Andi Sander wird bester am Samstag mit dem 23. Platz und am Freitag ist es Dominik Schweiger, der einen 14. und Simon Jocher einen 15. Platz einfährt. Also das ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach emotional über Thomas Dresen reden, der sicherlich auch gerne weitergemacht hätte, wenn es seine Gesundheit zugelassen hätte. Nun also Karriereende für den Kitzbühel-Sieger von 2018. Deswegen emotional, das ist der gleiche Ort, an dem er seine Karriere beendet, an dem er ja auch seinen größten Erfolg feiern konnte. Denn er möchte sein Knie nicht zerstören, um unter anderem mit seinen Kindern noch Skifahren gehen zu können. Und das ist natürlich durchaus ein ehrhaftes Motiv.
Ja, ganz genau. Also mit 30 Jahren natürlich noch längst kein Alter, gerade für die Abfahrtsdisziplin oder für die Speed-Disziplin. Aber genau, es hat einfach nicht sein sollen. Natürlich auch eine Sportart, die sehr vom Glück in Bezug auf Verletzungen ausgehen muss. Trotzdem natürlich eine sensationelle Karriere. Du hast schon das Highlight seiner Karriere angesprochen. Generell aber fünf Weltcup-Siege, glaube ich. Dreimal hat es auch noch für den dritten Platz im Super-G gereicht. Also durchaus ein großer Sportler, der hier abgeht. Leider eben, ja, wird er dazu gezwungen. Aber ja, ich glaube, er wird uns allen dennoch natürlich gut in Erinnerung bleiben, lange im Weltcup-Team dabei gewesen. Und ja, ich glaube, so richtig auf dem Schirm ging er so 2017, 2018, habe ich hier gerade vor mir stehen. Sein erstes Podest war nämlich 2017, 2018 ausgerechnet in den USA, in Beaver Creek. Da reicht es nämlich für einen dritten Platz.
Genau, 5 Weltcup-Siege, Kitzbühel, Quitfield, Lake Louise, Garmisch-Partenkirchen und Saalbach-Hinterklemmen, alles zwischen 2018 und Februar 2020. 5 Weltcup-Siege in der Abfahrt, auch bei Olympia 2018 in Pyeongchang ist er Fünfter geworden. Also Thomas Dresen hat eine hervorragende Karriere mit vielen Gänsehautmomenten geleistet und darüber können wir uns nur bedanken. Und all das hat dazu geführt, dass ich in meiner Insta-Story am Samstag drin hatte, was Besseres wird es an diesem Wochenende nicht geben. Ich habe ordentlich Gegenwind kassiert, aber ich finde trotzdem noch, dass es zu Recht der Fall war. Denn dieser Wahnsinn ging ja noch weiter in Kitzbühel, denn am Sonntag hatten wir natürlich noch den traditionellen Slalom auf dem Ganzanhang. Leini hat es vorhin schon in seiner Sprachnachricht angesprochen. Linus Strasser gewinnt und damit tatsächlich wiederholen sich die historischen Erfolge von Felix Neureuther von 2010 und 2014. Das war natürlich auch nochmal ein emotionales Highlight.
Ja, definitiv. Bisher natürlich schon einen guten Eindruck hinterlassen in der Saison, Linus Strasser. Jetzt reicht's aber auch endlich mal für den großen Sieg in seiner Paradedisziplin im Slalom vor Christopher Jakobsen aus Schweden und dem Schweizer Daniel Jule. Sensationeller Erfolg, also schön, dass es jetzt auch mal wieder für einen Weltcupsieg reicht im Slalom der Männer, wo ja Linus Strasser auch so ein bisschen... Ich will nicht sagen, der Last Man Standing, weil da kommt ja durchaus auch was nach, beziehungsweise ein Sebastian Holzmann oder ein Anton Tremmel, die jetzt auch wieder dabei waren, auch Punkte holen konnten. Aber er ist natürlich der Mann, der Einzige, dem man aus deutscher Sicht natürlich zutraut, in Richtung eines Podests zu fahren. So ehrlich muss man natürlich sein. Und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, das muss man auch sagen. Und trotzdem reicht es jetzt erneut für einen Weltcupsieg. Das heißt, wir können sicherlich auch im restlichen Winter noch mit ihm rechnen.
Genau, Jahrgang 92 müsste jetzt auch das erste technische Podest für die deutschen Alpinherren sein in diesem Winter. Und dann drücken wir natürlich die Daumen, dass es beim nächsten Highlight schon genauso weitergeht. Denn wir haben unter der Woche das Night Race in Schladming auf dem Programm. Am Dienstag und am Mittwoch dann mit Riesenslalom und Slalom. Das sind natürlich immer ganz besonders spektakuläre Bilder und gefühlt dann noch mehr Leute direkt an der Strecke, als das in Kitzbühel der Fall ist. Schaltet da gerne ein, das BR-Fernsehen überträgt live und das natürlich gerade jetzt auch mit dem letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal ausgetragene Night-Event Riesenslalom in Schladming immer was ganz Besonderes und vielleicht geht es ja nochmal voran. Wir dürfen die Frauen natürlich nicht vergessen, auch die hatten ein technisches Wochenende hinter sich und zwar in Jasna in der Slowakei, da kann ich euch noch kurz die Ergebnisse mitgeben, aus deutscher Sicht jetzt auch nichts besonders hervorzuheben, den Riesenslalom Sarah Hector von Michaela Schiffrin und Alice Robinson aus Neuseeland und im Slalom am Sonntag gewinnt Michaela Schiffrin, den ich weiß gar nicht, wie viel ein Weltcupsieg. Es ist ja wahnsinnig, welche Rekordquoten die da jede Woche erfüllen kann. Srinka Ljutic aus Kroatien wird Zweite und Anna Sven Larsson aus Schweden Dritte. Lena Dürr wird Siebte am Sonntag. Das ist somit das beste deutsche Ergebnis vom Frauenwochenende in dem Alpinzirkus. So, und dann springen wir vom Ski Alpin zum Biathlon, Benni. In Antholz stand das letzte Wochenende vor der Weltmeisterschaft an und welches besondere Highlight Sophie Affelt da ausgemacht hat, das sagt sie uns jetzt.
Moin zusammen und Glückwunsch zur 200. Ausgabe natürlich erstmal. Ich habe mich bei meinem Sportthema der Woche für den 7. Platz von Danilo Riedmüller beim verkürzten Biathlon-Einzel in Antholz entschieden. Jetzt kann man denken, okay, 7. Platz nicht so besonders, aber durch die Umstände war es das schon irgendwie, denn es war nicht nur das Weltcup-Debüt für den 24-Jährigen, sondern auch ein ziemlicher Spontaneinsatz. Er ist nämlich für den erkrankten Philipp Horn eingesprungen und hat davon erst um 8 Uhr morgens am Wettkampftag erfahren. Nach 300 Kilometer Anreise war dann gerade noch genug Zeit, um mit Lauftrainer Jens Filbrich zumindest noch mal eine Trainingsrunde zu absolvieren, denn die Strecke, die war ihm bis dato ja auch noch völlig fremd. Und dann ging schon rein in dieses Einzelrennen, wo er trotz Nebel und ungewohntem Zuschauerlärm mit nur einem Schießfehler durchkam und dank dieses 7. Platzes konnte er sich nicht nur für den Massenstart am Sonntag, sondern sogar auch für die WM qualifizieren, auch wenn er da wohl nicht zum Einsatz kommen wird. Trotzdem, schöne kleine Geschichte für Riedmüller, der die letzten Jahre mit vielen Krankheiten zu kämpfen hatte, jetzt aber nach starken Ergebnissen im IBU Cup auch in der ersten Liga des Biathlons sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Danke, liebe Sophie. Natürlich gibt es noch viel mehr Highlights außer Tennis, Australian Open oder natürlich auch andere Themen, über die wir schon gemeinsam gesprochen haben, denn Sophie hat ja auch schon Wochenrückblicke mit uns hier bestritten. Von daher vielen Dank dafür und das ist ja eine Sensation, die sich bei dir letzte Woche schon angedeutet hat, nicht wahr?
Ja, genau. Ich habe hier in der vergangenen Woche, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe, aber auf jeden Fall hinter den Kulissen habe ich dir von Danilo Riedmüller erzählt, der aus dem Nichts in Ritnon Val Ridana in Italien den Massenstart im IBU Cup gewinnen konnte und auch Dritter wurde im Sprint zuvor. Also generell auch die Wochenenden davor, da waren viele Podestplätze von ihm dabei, mit 24 Jahren ja auch verhältnismäßig ein Spätstarter und der konnte an diesem Wochenende, ja, wie gesagt, wie schon gerade gesagt wurde, das erste Mal im Weltcup antreten und das auch durchaus erfolgreich. Und das ist ja nicht das erste Debüt, was wir in den vergangenen Wochen im Biathlon gefeiert haben und nicht das erste erfolgreiche Debüt vor allem.
Ja, genau. Also ich erinnere noch an Selina Grotian, die irgendwie morgens im Badezimmer einen Staffeleinsatz zugeschrieben bekommen hat, weil alle anderen dann irgendwie auch krank geworden sind. Es gab ja so ein bisschen Corona-Ausfälle nach diesem sensationellen Saisonstart bei den Biathletinnen und Biathleten. Also das ist schon wirklich erfolgreich gewesen. Und dann lass uns doch einfach mal direkt in die Ergebnisse einsteigen. Verkürzte Einzel zu Beginn dieses Wochenendes am Donnerstag und am Freitag bei den Männern. Johannes Kühn mit 2 Fehlern auf Platz 3 hinter den beiden Bö-Brüdern und dann eben Danilo Rüdmüller auf Platz 7. Roman Rees wird 10. um die Top 10 noch zu vervollständigen im kurzen Einzel.
Ja, ein sensationelles Ergebnis wieder aus deutscher Sicht. 3 Namen in den Top 10 mit Johannes Kühn. Wieder ja so ein On- und Off-Weltcup, der da vorne reinlaufen kann. Aber diesmal hat es wieder gereicht. Und das liegt natürlich auch an seiner optimalen Laufleistung. 2 Fehler waren wieder dabei. Trotzdem, gar nicht so weit weg da vorne. Natürlich, 1,44 ist dann ordentlich hinter Bö. Aber ich glaube, das kann er gut mit diesem dritten Platz verkraften. Daniel Riedmüller wurde schon was zu gesagt. Und Roman Rees, ja, stabiler 10. Platz. Ich glaube, da können wir relativ glücklich mit sein. Aber generell die Namen da vorne, das sind ja alles ehemalige Weltcup-Sieger oder sogar Weltmeister. Ich denke da an Martin Ponciluoma, Taje Bö, Johannes Tinius Bö, Johannes Dahle, Fredlis Jostad Christiansen und der junge Tommaso Giacomel natürlich als Ausnahme mit dem Ukrainer Artem Prümer, den wir auch noch nicht so oft da vorne gesehen haben.
Ja, absolut. Sonst finde ich natürlich auch neben Prümer noch Otto Invenius aus Finnland bemerkenswert, der hier 11. wird. Also sind schon auch ein paar Namen, die man jetzt nicht allzu oft ganz vorne sieht. Aber dann lass uns doch direkt weitergehen zu den Damen zum kurzen Einzel. 12,5 Kilometer, da gab es einen Sieg, fehlerfrei. Ebenso wie Vanessa Vogt fehlerfrei blieb Lena Hecki-Groß, die am Ende dieses Rennen in Antols gewinnt. Julia Simon wird mit 2 Fehlern Zweite. Lou Jean Monod für Frankreich mit 1 Fehler Dritte. Und wie gesagt, Vanessa Vogt fehlerfrei, aber nur auf Platz 4.
Ja, genau. Also sensationelles Ergebnis natürlich für Lena Hecki-Groß. Wenn ich mich nicht irre, ist das auch ihr erster Weltcupsieg. Julia Simon dahinter als aktuelle Weltmeisterin mit Lou Jean Monod, die Französin, die vielleicht sogar am ehesten in dieser Saison auf sich aufmerksam machen konnte. Aber aus deutscher Sicht, ja, wir können uns nur anschließen an das kleine Einzel der Männer. Es sind wieder 3 Deutsche in den Top 10. Vanessa Vogt bleibt wieder in ihrer Paradedisziplin fehlerfrei. Janina Hettich-Walz trotz 2 Fehler 7. Das passiert selten, weil Hettich-Walz eigentlich immer sehr auf ein gutes Schießen sich verlassen muss. Und Franzi Preuß zeigt erneut natürlich, dass sie aktuell auf der Loipe wieder gut drauf ist, trotz 2 Fehlern auch auf einem starken 8. Platz. Was mich verwundert hat, ist natürlich, es ist das etwas kürzere Einzel, aber dass eine Elvira Öberg, gut, da werden natürlich Fehler deutlich wichtiger, aber Elvira Öberg mit 2 Fehlern trotzdem nur auf Platz 10 landete, das zeigt natürlich auch, sie ist, glaube ich, gerade sehr frustriert mit sich selbst, dass das Schießen nicht funktioniert und dadurch leidet vielleicht dann sogar Stück für Stück gerade so ein bisschen das Laufen auch darunter.
Ja, sonst ist es ja immer normal, dass sie auch bei den besten Skizeiten immer unter den Top Ten ist. Das ist jetzt in diesem Rennen nicht der Fall gewesen. Ja. Also da hoffen wir natürlich, dass es bergauf geht, weil wenn die gut laufen und fehlerfrei schießen, sind die Öberg-Schwestern ja auch beide irgendwie nicht zu schlagen. Das haben wir ja schon oft besprochen und das wird sicherlich vielleicht ja bei der WM auch dann nochmal aktuell werden. Dann kommen wir doch mal zu einem noch erfreulicheren Ergebnis aus deutscher Sicht und zwar am Samstag in unserer Lieblingsdisziplin, die Single-Mix-Staffel. Ein sehr, sehr starker Sieg von Vanessa Vogt und Justo Strelo vor den beiden Norwegern und Norwegerinnen Ingrid Landmark-Tandrevold und Fetles Jostad Christiansen mit 11 Sekunden Vorsprung und nur einem Nachlader bei den Deutschen. Also das war richtig, richtig stark.
Ja, die Staffel ist so ein bisschen das beste Pflaster, was man, glaube ich, den Deutschen gerade liefern kann, oder? Also gefühlt in jeder Staffel erreicht man auch das Podium. Jetzt reicht sogar hier in der Single-Mix-Staffel für den Sieg. Das ist natürlich sensationell. Und das auch nicht unbedingt im bestbesetzten Team, weil Vanessa Vogt ist natürlich eine sehr solide Athletin und zeigt erneut jedes Mal, wie gut sie gerade am Schießstand ist. Aber Justus Strelo, wenn man da gerade auf die aktuelle Form achtet, wir hatten schon diverse Weltcup-Sieger aus dem deutschen Team, ob Navrat, ob Rees oder auch Kühn jetzt schon wieder auf dem Podium, da gehört Strelo bisher nicht dazu. Trotzdem natürlich ein solider Athlet und es reicht hier tatsächlich zum Sieg und das auch nicht über irgendwen, sondern mit Fetles Jostad Christiansen vor allem natürlich und Ingrid Landmark-Tandrevold gegen ein sehr starkes norwegisches Team.
Genau, in der klassischen Staffel lief es dann überhaupt nicht mal so rund, wie das in der Mixstaffel noch der Fall war. Rang 8 für Deutschland, über 3 Minuten Rückstand. Janina Hettich-Wald, Sophia Schneider, Johannes Kühn und Benedikt Doll leisten sich am Ende die beiden Herren 2 Strafrunden und können am Ende sowieso dann auch gar nicht mehr ranhalten vorne an die Nationen, die sich das Podium unter sich ausgemacht haben. Norwegen mit 22 Sekunden vor Italien und Schweden dann schon mit über 1 Minute Rückstand auf Platz 3.
Genau, das war natürlich irgendwie auch ein klassischer Favoritenerfolg, würde ich sagen. Gerade die Schweden sind da auch nicht im Top-Team angetreten. Jesper Nelin ist dafür Samuelsson ins Team gerückt. Auch nur eine der beiden Öberg-Schwestern dabei. Anna Magnusson ist für Hanna eingesprungen. Und Martin von Zuloma eben. Deswegen nur in Anführungszeichen ein 3. Platz. Genau, in Deutschland. Da war es dann natürlich wieder das Schießen leider. Aber trotzdem, wie gesagt, es gab genug Staffeln, in denen es schon funktioniert hat. Deswegen Kopf hoch. Und ich würde sagen, wir gehen in die Massenstarts, die ja gestern stattfanden. Unsere absolute Lieblingsdisziplin. Und da gab es bei den Männern mal wieder eine Machtdemonstration aus norwegischer Sicht. Denn aus den vorderen 6 Platzierungen sind alleine 5 Norweger. Nur Quentin Fillon-Maillet als Platz 4, der fehlerfrei blieb. Mischte sich ein Franzose zwischen diese 5 starken Norweger. Gewinnen konnte am Ende Fetles Jorstad Christiansen mit einem Fehler vor Johannes Dahle Skjevdal. Ich spreche es immer falsch aus. Vebjørn Sørum auch noch auf dem Podium mit Platz 3. Johannes Thines Bø trotz 4 Fehler, muss man ja sagen, auf einem starken 5. Platz.
Wahnsinn.
Das ist irre. Und Justus Strelo eben noch drüber gesprochen, bester Deutscher mit Rang 9. Philipp Navrat am Ende 13., Rees 15., Doll 16., Kühn 17., alle irgendwie in Reichweite, aber nicht mit einer Top-Platzierung. Und Danilo Riedmüller, ich glaube, auch da sieht Punkte. Auch da sieht man trotz keiner guten Schießeinlagen gerade zum Start mit 4 Fehlern aus den ersten beiden Schießen Platz 24, also durchaus respektabel.
Ja, absolut. Genauso viele Fehler geschossen wie Johannes Thines Bø. Wenn das weiterhin so bleibt bei jedem Rennen, ist das ja auf jeden Fall schon mal eine kleine Erfolgsgarantie. Gab es ja auch ein seltenes Bild. Johannes Thines Bø gestürzt, das sieht man auch nicht allzu oft. Dann kommen wir zum Frauenrennen. 12,5 Kilometer Massenstart. Wieder einmal, ja, gutes Rennen für die Französinnen. Julia Simon vor Lou Jean Monod und Lena Hecky-Groß, die einmal mehr auf dem Podium steht. Vanessa Vogt wird, und das war ja auch schon bekannt in diesem Wochenende, 4. Fehlerfrei.
Ja, ein zweites Mal, genau. Französischer Doppelsieg. Auch da überrascht es mich jede Woche aufs Neue, wie konstant die junge Jean Monod schon ist. Wieder auf dem 2. Platz. Also da fällt sie wirklich fast nie ab. Und ein Name, der mir jetzt aufgefallen ist, den ich so noch nicht gehört habe, war Amy Baserga aus der Schweiz, die auf dem 10. Platz mit einem Fehler landete. Tatsächlich das erste Mal, dass der Name mir aufgefallen ist. Spannend. Und na gut, wenn nicht im Biathlon sollen solche Geschichten eben auch regelmäßig möglich sein. Als zweite beste Deutsche war dann aber tatsächlich Sophia Schneider relativ weit abgeschlagen auf Rang 16. Also das deutsche Top-Ergebnis, das ließ da leider auf sich warten, auch weil nur 2 Deutsche natürlich am Start waren. Aber ja, was bleibt? Eine starke Schweizerin mit Lena Hecky-Groß, die die beste Woche ihrer Karriere wahrscheinlich hatte, und ein norwegischer Doppelsieg.
Genau, das Ganze natürlich jetzt als Finale vor der Weltmeisterschaft, die in Nove Mesto stattfindet. Ein Blick auf die Gesamtweltcup-Wertung vielleicht bei den Frauen. Franzi Preuß und Vanessa Vogt 8. und 10. Und bei den Herren sind tatsächlich 6 Norweger vorne in der Gesamtweltcup-Wertung. Benny Doll auf 8, Johannes Kühn auf 9, Philipp Navrat auf 11, Justus Strelo auf 12. Und dann kann ich euch noch sagen, wie es mit der WM losgeht. Und zwar am 7. Februar, das ist Mittwoch, geht die Mixstaffel los. Danach gibt es die Sprints, die Verfolger und in der Woche darauf Einzel und die Staffeln. Und natürlich am 18. Februar zum großen Finale die Massenstarts. Das natürlich dann auch wieder hier bei On The Pitch, der Sportpodcast. Und bei uns geht es nach der Unterbrechung weiter mit dem Skispringen. Da haben sich Kelvin und Louis bei uns gemeldet. Das habe ich natürlich falscherweise schon für diesen Take angekündigt, aber das Skispringen kommt gleich und da kommt ein ganz besonderer Akteur ganz plötzlich wieder zum Vorschein.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns jetzt mit dem Skispringen, dem Eiskanal, der nordischen Kombination, wobei in den beiden Disziplinen nicht ganz so viel los ist, und dem Langlauf wieder. Da gab es das Oberhof-Comeback, aber zuerst Skispringen. Die Polish Tour stand an, hat Leini uns ja auch schon von erzählt am Anfang dieser Episode. In Tschirk ist das Ganze vom Winde verweht worden. Schön, dass Gerd Siegmund bei Eurosport wieder da ist. Dann blicken wir natürlich gleich auf Zakopane bei den Herren und auf Zao bei den Damen zurück. Dazu hat Louis uns was eingeschickt, aber vorher müssen wir über was anderes sprechen, Benni. Und dazu hat uns Kelvin, der ja mit mir auch schon mal bei der nordischen Ski-WM in Planitza eine Folge aufgenommen hat, uns Folgendes zukommen lassen.
Skisprung-Urgestein Noriaki Kasai hat beim heimischen Kontinentalcup-Wochenende in Sapporo ein fulminantes Comeback auf der internationalen Skisprungbühne gegeben. Der Japaner platzierte sich auf den Plätzen 9, 11 und 21 und wurde hierbei zweimal bester Japaner. Eine Rückkehr in das japanische Weltcup-Team steht also durchaus im Bereich des Möglichen. Hier könnte Kasai mit seinen 51 Jahren zum ersten Skispringer der Geschichte werden, der mit über 50 Jahren an einem Weltcup teilnimmt. Eine Rückkehr zur Skiflug-WM am Kulm am nächsten Wochenende hätte einen besonderen symbolischen Faktor. Hatte hier Kasai nicht 2014 seinen Rekordsieg gefeiert, wo er sich zum ältesten Skisprung-Weltcup-Sieger der Geschichte krönen konnte.
Benni, er ist wieder da. Er ist wieder da. Wie fantastisch ist das denn? Stell dir mal vor, der kommt jetzt mit an den Kulm zur Skiflug-WM am kommenden Wochenende. Ich krieg die Tür nicht zu.
Ja, irre. Nori Kasai ist wieder da und, oder war er jemals weg, das ist die Frage. Und das in einem Feld des Continental Cups, ich kann es nicht oft genug sagen, was wirklich eigentlich unfassbar besetzt ist. Und mit diesen Top-Platzierungen meldet er sich hier zurück. Ich weiß nicht, darf man denn schon träumen? Meinst du die Japaner?
Ich habe nie aufgehört zu träumen.
Meinst du, die Japaner sind auch so nostalgisch, dass sie den nochmal mitnehmen würden? Unter Umständen sogar jetzt zur Skiflug-WM?
Du hast ja gesagt, man sollte ihn für Yoshiro Kobayashi eintauschen. Ich finde natürlich, wir haben ja jetzt, also zweitbester Japaner kann er nicht mehr werden. Ja. Renny Kaido fliegt ja regelmäßig 142 Meter in Zakopane. Da muss man sich jetzt drauf einstellen. Aber ich meine, Noriaki Kasai wird hier beim COC bester Japaner in dem ersten Wettbewerb vor allen Deutschen, die dabei sind. Also direkt vor Martin Hamann, vor Felix Hoffmann und dann natürlich auch viele Athleten, die jetzt bei der Vierschanzentournee mit dabei sind, mit denen er auf jeden Fall locker mithalten kann. Robin Petersen, Francisco Mör, Daniel Huber und auch Jonas Schuße sind natürlich so prägende Athleten, die da im COC unterwegs sind. Aber er schlägt jetzt hier Martin Hamann zum Beispiel, beide Satos aus Japan. Also warum nicht? Nehmt ihr doch mal mit. Könnte doch mal für Auffrischung sorgen. Und da könnte man ja ähnlich wie bei Timo Moll sagen, die anderen sind zusammengerechnet alle so alt wie er.
Ja, das ist wirklich unfassbar, weil ich gucke gerade darauf am Samstag auf das Ergebnis, auf seinen 9. Platz und sehe dann, der Platzierte vor ihm mit Ivar Olausen ist Jahrgang 2-2 und damit 30 Jahre jünger als Noriaki Kasai. Also wem willst du das eigentlich erzählen?
Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wahnsinn. Also wir drücken die Daumen, dass es da funktioniert mit dem Einzug bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2024. Leute, ihr müsst euch überlegen, wir haben ihn für verrückt erklärt, als er vor ein paar Jahren gesagt hat, ich will bei den möglichen Olympischen Spielen 2026, die es nicht geben wird, in Sapporo dabei sein. Und wir haben jetzt nicht mal 2 Jahre hin zu dieser Marke. Und er springt immer noch Weltklasse. Es ist unfassbar. Also man kann das nicht hoch genug einschätzen. Wirklich unfassbar. Bevor wir nachher nochmal nach Japan schauen, zu den Damen nach Zao, wo Louis uns noch was zugeschickt hat, blicken wir aber natürlich auch noch nach Zakopane, denn da gab es ein Team- und einen Einzelwettbewerb. Wir fangen vielleicht mit dem Teamwettbewerb an. Deutschland belegt Platz 3 in der Besetzung Paschke, Geiger, Laie, Wellinger. Hinter Österreich und Slowenien, das Ganze war ja dann doch relativ deutlich, vor allem für die Österreicher vorneweg. Also richtig stark und ich denke, über ein schwächelndes japanisches Team wie in der vergangenen Woche kann sich Benni diesmal nicht beschweren.
Ja, ganz genau, aber das liegt natürlich auch, du hast ja schon den Namen genannt, neben Ryoyo Kobayashi an Renny Kaido. Die beiden sind so ein bisschen die japanische Ehre gerade im Weltcup-Team auch retten.
Das ja, Renny Kaido, deutlich stärker als Ryo Kobayashi an diesem Tag.
Hm. Ja, genau. Also der zimmert hier 130 und 140 Meter runter, während Kobayashi auf 127 und 128 kommt. Also das ist sogar eine Dimension, die dazwischen liegt diesmal, um es mal so zu sagen. Ne? Sensationell.
Ja, Nikaido gewinnt zweimal seine Gruppe, also richtig, richtig stark. Im ersten Durchgang ausgeschieden, weil 13 Teams dabei sind. Das ist ja durchaus mal auch nicht so gewesen in Teamwettbewerben, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Die USA, Finnland, Tschechien, Rumänien und Kasachstan haben ein Viererteam aufgestellt. Das ist doch ganz schön. Dann haben wir am Sonntag noch den Einzelwettbewerb gehabt. Stefan Kraft setzt sich die Krone auf. Es müsste jetzt der 108. Podestplatz gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht liege ich jetzt auch knapp daneben. Stefan Kraft gewinnt jedenfalls vor Andreas Wellinger und Ante Lanisek, also einmal mehr ein Podestplatz für den Deutschen, der sich von Rang 6 noch vorarbeitet auf das Podium im zweiten Durchgang mit einem Sprung auf 137 Meter.
Ja, sensationell. Einmal mehr zeigt Andy Wellinger, warum er gerade absolut in die Weltspitze gehört. Ja, Stefan Kraft gewinnt natürlich erneut einen Weltcup. Das ist einfach sein Jahr. Aber generell auch spannend, wer mir hier in den vorderen Platzierungen auffällt, ist einerseits Alexander Schnieschol, der sich als Pole tatsächlich so ein bisschen heraushebt aus der Masse. Und David Kubacki, der wieder mit einem soliden 12. Platz sich zurückmeldet. Aber Stefan Embacher, der Österreicher, Jahrgang 2006, landet mal eben auf Rang 13, also auch der
34 Jahre jünger als Noriaki Kasai, zum Vergleich.
Das kann wirklich, diese Vergleiche machen mich fertig. Das kann niemand erzählen. Aber naja, Stefan Embacher am Ende 2,6, das heißt, der ist 18 oder 17 wahrscheinlich sogar eher noch, der hier tatsächlich mit einem 13. Platz vor einem Marius Lindwig landet, vor einem Pius Paschke landet, vor einem Kamil Stoch landet, vor einem Halvor Egner Granerud landet. Also ich glaube, der wird gut träumen diese Woche.
Ja, absolut. Ich habe nochmal nachrecherchiert, Stefan Kraft, 108 war letztes Wochenende, jetzt sind es 109, damit steht er ganz vorne. Er hat selber auch gesagt im ORF, ich habe das jetzt oft gehört, 109, ganz locker bin ich nicht geblieben, ein bisschen nervös war ich schon. Trotz der Nervosität waren es wieder zwei richtig coole Sprünge in dieser Liste ganz oben allein. Einzustehen ist schon was ganz Besonderes, ganz was Schönes. So konstant über so viele Jahre so viele Podien zu sammeln, ist ein Wahnsinn. Ich bin ein bisschen sprachlos, hat er gesagt im ORF. Und da kann man auf jeden Fall das nur nachvollziehen. Und es ist ja auch kein Ende in Sicht. Also ich glaube, da kommen noch ein paar andere Positionen dazu. Ich denke, wir müssen jetzt nicht weiter eingehen. Ich kann auch sagen, Renny Kaido ist 10. geworden, Top-10-Platzierung. Und dann blicken wir auf die Polish Tour. Abschlusswertung. In Türk ist ja nicht ganz so viel bei rumgekommen. Deswegen hat er nur die Quali reingezählt. Österreich gewinnt am Ende knapp 10 Punkte vor Slowenien. Und die Deutschen belegen vor Japan Platz 3 in dieser Abschlusswertung der Polish Tour.
Ja, ganz genau. War doch mal schön, mal wieder am Stück ein paar Weltcups in Polen zu haben. Ja, und ich würde sagen, damit können wir eigentlich wieder in Richtung Japan, in Richtung Japan schauen, nach Sao, wo die Damen waren. Und das begann ja am Freitag mit das waren ja sogar drei Wettbewerbe auf der Normalschanze. Das heißt, wir fangen natürlich am Freitag an. Und ein Name, der sich da besonders heraustut, nämlich Nika Preutz, die ist im Jahrgang 2005 tatsächlich jetzt wirklich mittlerweile in der absoluten Weltspitze angekommen. Erneuter Weltcup-Sieg vor Yuki Ito, die ja auch eine sensationelle Saison bisher hinter sich gebracht hat. Und eben Olympiasiegerin Alexandra Lutit. Nika Krishna dahinter, Thea Minyan-Bjørset auf 5. Und ja, was man leider sagen muss, David, aus deutscher Sicht zieht sich weiter, was wir schon festgestellt haben in den vergangenen Wochen. Keine, die da so richtig regelmäßig um die Weltcup-Siege mitkämpfen kann. Auch Selina Freitag, die in der vergangenen Saison einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, kämpft um ihre Form. Trotzdem beste Deutsche mit Platz 12.
Ja, Katharina Schmid zieht mit Platz 30 oder mit Platz 26 nach dem ersten Durchgang nur ganz, ganz knapp in den zweiten Durchgang ein. Juliane Seifert wird 28, da läuft überhaupt noch nichts rund. Und es war ja der einzige Einzelwettbewerb hier in Zao, denn am Sonntag ist es vom Winde verweht abgesagt worden. Deswegen ist es die einzige Möglichkeit gewesen, sich hier im Einzel zu präsentieren. Da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden in den kommenden Wochenenden. Also da wird es wirklich schwieriger. Und gerade wenn die Chancen jetzt wieder größer werden, kann man natürlich hoffen, dass man da Vorteile ausspielen kann. Aber ja, das wird nicht so ganz ohne werden. Und wir werden es dann natürlich auch weiterhin begleiten. Nächstes Wochenende geht es nach Ljubno. Aber es gab noch ein super Team. Und dazu lassen wir am besten Louis Holoch mal zu Wort kommen, der ja mit uns zusammen auch schon auf Skisprung-Saisons vorausgeschaut hat und eine ganz besondere Entdeckung gemacht hat.
Also höchsten Respekt von Noriaki Kasai im Alter von 51 im COC noch unter die besten 10 zu springen und in 2 von 3 Wettkämpfen bester Japaner zu sein, das schafft wirklich nur er. Aber man kann zumindest die Frage stellen, was das eigentlich über das japanische Skispringen aussagt. Aber das soll bei mir nicht das Thema sein, denn ich kümmere mich um eine andere Skisprungnation. Es gab bis zum Samstag nur 8, die im Weltcup oder Sommer Grand Prix es aufs Podium geschafft haben. Bei Frauenteamspringen, bei Frauen-Superteamspringen oder eben bei Mixteamspringen, wo die Frauen ja auch beteiligt sind. Jetzt stehen wir bei 9, denn Alexandria Lutit und Abigail Strait sind für Kanada am Samstag in Sau auf Platz 2 gesprungen. Natürlich war es für die beiden auch nicht der erste Podiumsplatz in einem Teamspringen. Wir erinnern uns an das Olympia Mixed in Peking 2022. Aber anders als damals war diesmal eben keine fremde Hilfe mit dabei. Somit hochverdient für mich und deswegen auch Teil eurer Jubiläumsfolge. In diesem Sinne, Glückwunsch zum Jubiläum und noch ganz viel Spaß euch.
Ja, immer wieder Wahnsinn, welche Entdeckungen Louis Holoch hier macht. Kanada mit einem Podestplatz im Superteam-Wettbewerb. Abigail Strait und Alexandria Lutit vor den Österreicherinnen und hinter Slowenien. Auf jeden Fall finde ich gar nicht die große Überraschung, aber es liegt vielleicht auch daran, dass diese Superteam-Wettbewerbe einfach so selten ausgetragen werden. Könnte auch ein Grund sein. Mixteams, von denen sprechen wir mal gar nicht diesen Winter.
Genau, gerade bei Kanada sollten wir nicht über Mixteams reden, weil kein Kanadier, glaube ich, im Weltcup-Team gerade aktuell dabei ist. Für die beiden starken Kanadierinnen ist das natürlich sensationell, dass es jetzt diesen Superteam-Wettbewerb gibt, weil mit der Olympiasiegerin Lutit und mit Abigail Strait, die ja auch regelmäßig zumindest in die Weltspitze reinsticht, hat man dann natürlich ein Team, was auch um Siege mitkämpfen kann in diesem Wettbewerb, was natürlich trotzdem schwer wird gegen eine Nika Preetz und eine Nika Krishna. Ein Doppel, was wahrscheinlich überall der Top-Favorit sein wird in dieser Saison bisher. Aber was man auch sagen muss, ich finde die Japanerinnen enttäuschten ein bisschen, gerade Yuki Ito, die ja aktuell sehr gut in Form ist, mit Sarah Takanashi, der ehemaligen Weltklasse-Athletin, die gerade aber auch nicht so ganz auf dem Damm ist, nur 4. in Anführungszeichen, und Deutschland nicht in Bestbesetzung mit Seifert und Freitag am Ende auf Rang 7, knapp vor den Vereinigten Staaten aus Amerika mit Paige Jones und Annika Belshaw. Also, ja, es setzt sich einfach da was fest und ich sehe leider keine Lösung. Natürlich gab es da auch diese Trainerentscheidung knapp vor der Saison, wo es hieß, okay, wir müssen jetzt komplett umsteuern, aber da kann man ja jetzt auch nicht alles darauf zurückführen.
Nee, kann ich auch nicht, aber ich kann auch keine andere Begründung liefern. Ja. Vielleicht müssen wir den Louis dann nochmal an dieser Stelle ausführlicher um Rat bitten in den kommenden Wochen, wenn es dann in Richtung Saisonfinale auch schon geht. Irgendwie ist ja dann doch jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. Mhm. Gerade bei den Damen geht es ja dann immer schnell, wenn der Kalender sich so ein bisschen reduziert. Aber es steht natürlich trotzdem noch was an. Raw Air, wir haben wieder Skifliegen in Vikersund. Also bei den Damen gibt es schon noch Ereignisse, bei denen man sich lohnen würde, in guter Form zu präsentieren. Aber das dann vielleicht später. Das war der Skisprungteil für diesen Part heute, und dann kann ich euch noch sagen, dass im Eiskanal und in der nordischen Kombination nicht ganz so viel los war. Aus dem Eiskanal kann man sagen, es ist die Junioren-WM im Moment, die Jugend-Olympischen Spiele in Südkorea in Gangwon haben begonnen, da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, und in der nordischen Kombination gab es, bevor es nächstes Wochenende mit dem Schwarzwaldpokal in Schonach wieder Weltcups gibt, einen COC in Klingenthal bei den Herren, aber auch das sei heute erstmal egal. Stattdessen blicken wir ganz kurz auf die Ergebnisse aus dem Langlauf, denn dort gab es das erste Mal seit 11 Jahren, damals unter anderem ja auch bei der Tour de Ski dabei, jetzt wieder Weltcups in Oberhof. Und Benni, ich würde einmal kurz durch die Ergebnisse durchgehen.
Mhm, gerne.
Da haben wir nämlich zum einen die Sprints in der klassischen Technik gehabt, Dreifachsieg für Schweden, Laura Gimler auf Platz 5 im Finale. Das ist sehr, sehr erfreulich, weil ein Finaleinzug im Sprint ist für das deutsche Team auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Bei den Herren ein Vierfachsieg, Valnes, Evensen, Nortug, Amundsen, Valerio Grond aus der Schweiz und Ben Ogden aus USA noch mit im Finale vertreten gewesen. Dann haben wir durchaus lange Distanzrennen gehabt hier in Oberhof in der klassischen Technik durch den Thüringer Wald. Auch da ein Vierfachsieg für Norwegen. Ich gucke mal gerade, bester Deutscher ist der Zweite der Tour de Ski geworden. Friedrich Moch auf Platz 16, Florian Notz 22. Also das sind jetzt keine großen Highlight-Ergebnisse. Bei den Frauen hingegen war das schon der Fall, denn Katharina Hennig wurde einmal mehr Zweite. Ein weiterer Podestplatz, den sie hier einstreicht, hinter Frieda Karlsson, das ist erfreulich. Und Viktoria Kahl auf Platz 4, also wirklich phänomenale Mannschaftsleistung. Platz 2 und Platz 4 für die deutschen Damen hier in diesem Distanz Parcours. Und Platz 2 setzte sich auch fort, denn es gab noch Staffeln, 4x 7,5 Kilometer, natürlich dann zweimal in der klassischen, zweimal in der freien Technik. Auch mehrere Staffeln pro Land, das kennen wir ja aus dem Langlauf auch schon. Deutschland bei den Damen auf Platz 2 mit Hennig, Sauerbrei, Fink und Karl. Und bei den Herren muss man ein bisschen weiter runterscrollen. Vorne Norwegen, Italien, Finnland, Frankreich, nochmal Schweden. Also ganz viele Mannschaften, die da zwei Staffeln an den Start gebracht haben. Bei den Herren ist es Platz 10 und Platz 11 gewesen. Also schön, dass Oberhof wieder mit dabei ist. Und ja, natürlich nicht ganz so viele Zuschauer wie beim Biathlon, aber trotzdem schön, dass man Oberhof dieses Jahr dann doch nochmal mit Winteratmosphäre gesehen hat. Beim Biathlon war das ja nicht ganz so ansehnlich. Vor nicht allzu langer Zeit.
Ja, das waren Matchfestspiele. Ich finde es auch sensationell. Wir reden gerade wieder über einen zweiten Platz im Team, unter anderem in Oberhof bei den Damen. Ja. Und ich finde es sensationell, dass es mittlerweile einfach ja fast schon selbstverständlich ist, dass wir wöchentlich über in irgendeiner Disziplin über einen Podestplatz reden. Ne? Also, wie gesagt, wir können es nicht oft genug ansprechen. Da hat sich was verändert. Da ist was in die positive Richtung gerutscht aus deutscher Sicht. Und so kann es doch sehr, sehr gerne weitergehen.
Genau, am nächsten Wochenende geht es weiter, bevor es nach Übersee, nach Canmore geht, wo ja auch noch die Biathleten am Start sind in diesem Winter, nach Goms in der Schweiz. Da steht dann unter anderem ja wieder Sprint und 20 Kilometer, das dann in der freien Technik an. Es gibt auch noch eine Staffel, also darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche. So, dann sind wir ja mit dem Wintersport eigentlich soweit durch und können uns nach der Pause dann ausgiebig den NFL-Playoffs, der Divisional Round, dem Tennis bei den Australian Open. Sascha Zverev spielt bei uns gerade aktuell nebenbei noch. Und natürlich auch Basketball und Eishockey und vielem weiteren widmen. Auch bei der NFL haben wir natürlich wieder Expertenstimmen parat. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der National Football League. Es sind nur noch, ja, quasi ein Sieg bis zum Super Bowl, kann man jetzt nur noch sagen. In dem Reel, was bei Instagram bei onthepitch_pod hochgeladen wurde, unter der Woche waren es noch 2 Siege. Nun liegt die Divisional Round hinter uns. Es gab 2 Mannschaften, die eingestiegen sind, die Ravens und die 49ers. Die mussten keine Wildcard Round spielen und konnten sich auch gleich weiter durchsetzen. Aber alles dazu kann euch jetzt erstmal Pierre Bouilvet erzählen, der ja auch schon einige Livestreams mit uns absolviert hat und auch in der einen oder anderen Folge zu Gast war. Bitteschön.
Baltimore Ravens gegen Houston Texans 34-10. Die an Nummer 1 gerankten Baltimore Ravens in der AFC schlagen die Texans dann am Ende noch deutlich. Die erste Hälfte ist noch ausgeglichen, vor allem Quarterback CJ Stroud von den Texans beweist, warum es in den Playoffs so weit gegangen ist. Aber dann kommt die Offensive um Lamar Jackson richtig in Fahrt. Der wirft für 2 Touchdowns und kommt mit 100 Yard Rushing über das Feld. Die Ravens sind jetzt der Top-Favorit auf den Super Bowl und Lamar Jackson wird dann wohl MVP. San Francisco 49ers gegen Green Bay Packers 24-21. Die in der NFC Nummer 1 gerankten 49ers liefern sich einen harten Fight mit den Packers. Die Packers zeigen, warum sie es so weit in den Playoffs geschafft haben. Die sind lange auf Augenhöhe, vor allem der Running Back Aaron Jones machte 49ers Defense richtig große Probleme. Am Ende sichern die 3 wichtigsten Playmakers der bisherigen Saison den Sieg für die 49ers. Tight end Kittle fängt einen Touchdown. Running Back Superstar Christian McCaffrey hat insgesamt 128 Scrimmage Yards mit 2 Touchdowns und Brock Purdy führt sein Team im Game-Winning Drive zum Sieg. Das letzte Aufbäumen der Packers bleibt aus. Die Packers sind hungrig und haben ein Team für die Zukunft. Jordan Love scheint der Quarterback, dem die Zukunft in Green Bay gehört. Detroit Lions gegen Tampa Bay Buccaneers 31-23. Die Story der Lions geht weiter. Sie stehen verdient zum ersten Mal seit 91 wieder im NFC Championship Game. Tampa Bay liefert einen Fight, am Ende sind die Lions aber in jeder Positionsgruppe immer ein bisschen besser besetzt. Quarterback Jared Goff, spätestens jetzt auf einer Stufe mit Local Hero Eminem, bringt knapp 70% seiner Bälle an und wirft für 2 Touchdowns. Amara St. Brown ist einmal mehr der beste Receiver und fängt den entscheidenden Touchdown zum zwischenzeitlichen 30-17, 7 Minuten vor Schluss. Tampa Bay hat eine gute Zukunft vor sich, die große Frage ist nur, bekommt Baker Mayfield dort den dicken, fetten Vertrag? Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs 24-27. They done it again. Die Chiefs gewinnen auch das dritte Duell in den letzten 3 Jahren gegen die Bills. Und wieder war es denkbar knapp. Beide Teams schenken sich nichts. Vor allem Bills Quarterback Josh Allen läuft die Defensive der Kansas City Chiefs schwindelig. Kansas hatte aber immer die passende Antwort parat. Es gab ständige Führungswechsel. In der zweiten Hälfte können dann vor allem die Defensiven glänzen. Die letzten Punkte kommen dann ganz zu Beginn des vierten Viertels aufs Board. Isaac Pacheco läuft den Ball zum 27-24 in die Endzone. Die Bills beißen sich dann die Zähne aus, kommen nochmal kurz vor Schluss in Field Goal Range. Aber der sonst so sichere Kicker Tyler Bass verschießt. Kansas City geht aufs Knie und muss jetzt nach Baltimore. Bei den Bills steht vor der nächsten Saison ein großes Fragezeichen, weil diverse Verträge auslaufen und es auch nicht klar ist, wie es mit Cornerback Josh Allen weitergeht.
Ja, Benni, das Rundum-Sorglos-Paket, aber das heißt dann nicht, dass sich die Vorfreude minimiert, denn der Super Bowl steht nicht mehr allzu lange bevor jetzt am Wochenende die Conference Championship Games. Also das sorgt doch für Vorfreude bei den auch nicht unbedingt Hardcore-Football-Fans.
Ja, definitiv. Und ich habe es ja schon vor der Folge gesagt, aus deutscher Sicht irgendwie natürlich auch eine tolle Geschichte, dass wir immer noch einen deutschen Leistungsträger dabei haben. Also nicht nur einen Bankdrücker, sondern eben mit Amon-Ra St. Brown von den Lions einen absoluten Leistungsträger im Team von Detroit. Die haben nämlich ja die Bucks geschlagen mit 31-23. Also tolle Geschichte, auch natürlich für RTL, wo dann er natürlich besonders in den nächsten Runden im Fokus stehen wird. Jedenfalls, die Baltimore Ravens sind noch dabei, die 49ers sind noch dabei, die Lions sind noch dabei und die Chiefs sind noch dabei. Eines von diesen Teams wird am Ende den Super Bowl für sich entscheiden. Und genau, also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ich glaube, Mitte der Super Bowl müsste am 12.2.
Februar.
Nee, 12.2.
Ja, je nachdem.
Also in der Nacht, genau. Genau, in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar steht der Super Bowl um 0.30 Uhr an. Tragt euch das alle in den Kalender ein, schreibt euch das hinter die Ohren.
Und vor allem nehmt euch den Montag frei, das ist das Wichtigste.
Genau, ich weiß nicht, wie viele Millionen Deutsche an diesem Montag frei haben werden, ob das Land stillstehen wird, wir werden sehen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall da sehr drauf und ja, ich hoffe ihr auch.
Kommt drauf an, wie viel Schnee fällt und wie die Züge fahren. Mal gucken. Ravens gegen Chiefs am Sonntag um 21 Uhr und in der Nacht auf Montag dann 49ers gegen die Detroit Lions, das also zur NFL. Ja, und dann blicken wir auf Tennis, die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, Benni. Wir würden gerne sagen, welche Einzelmenschen noch im Turnier dabei sind. Bei den Frauen ist es niemand mehr. Bei den Herren kämpft Sascha Zverev gegen Norrie gerade darum, dass es noch einer ist. Aber vielleicht blicken wir bis dahin erst noch mal ganz kurz auf die Doppelfelder und dann können wir sagen, was passiert ist. Oder kannst du noch mal zusammenfassen, wer jetzt rausgeflogen ist? Vielleicht fassen wir es so zusammen.
Genau, wir fassen es vielleicht so zusammen, da gehe ich einfach mal durchs Tableau durch, welche großen Namen schon ausgeschieden sind, unter anderem Stefanos Tsitsipas, der im Achtelfinale gegen Taylor Fritz in 4 Sätzen ausgeschieden ist, ja, Khachanov ist schon gegen Sinner ausgeschieden, Demiron ist schon gegen Rublev ausgeschieden, das sind ja alles Top-Partien im Achtelfinale, also das kann ja alles passieren, das ist kein Problem. Genau, Ogier Aliassim ist auch schon früh ausgeschieden. Der ist ja auch im Tableau generell sehr zurückgefallen in den letzten Wochen. Und Alcaraz ist, glaube ich, genau, ist noch dabei. Der spielt aktuell eben nämlich ebenfalls seine Achtelfinalpartie gegen Kecmanovic, den Serben, und führt gerade 6-4. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr jetzt die Folge hört, wissen, wie es ausgegangen ist. Aber das sieht auch alles sehr souverän aus für Alcaraz. Ansonsten deutliche Favoritensiege von Djokovic gegen Manarino, den Franzosen, im Achtelfinal mit 6-0, 6-0, 6-3. Obwohl ja der Joker tatsächlich in Runde 1 kurz vorm Ausstand, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, nicht nur im ersten Spiel gegen Prismic musste er 4 Sätze spielen, sondern auch im zweiten Spiel musste er über die 4 Sätze agieren gegen den Neuseeländer, das ist, glaube ich, Popirin.
Also da musste er sich in den ersten Runden doch etwas mehr mühen als sonst. Bei den Damen gibt es tatsächlich ein kleines Märchen, nämlich die Ukrainerin Diana Jastremska, die Qualifikantin, konnte 23 Jahre erst alt, konnte das Viertelfinale erreichen, schlug unter anderem Azarenka im Achtelfinale, schlug zuvor die US-Amerikanerin an 27 gesetzt Navarro, aber schlug eben auch tatsächlich, das ist gar nicht so einfach hier, Gracheva aus Frankreich, also alles keine kleinen Namen, die sie da aus dem Weg räumt, 23 Jahre alt, Qualifikantin im Viertelfinale. Ich habe das Gefühl, diese Qualifikanten-Überraschungen, die gibt es bei den Damen doch durchaus mehr.
Ja, häufiger, ne? Also viel abwechslungsreicher die Felder bei den Damen, das haben wir ja schon beobachtet. Keine Deutsche in Runde 3, das ist natürlich schade, auch in Anführungszeichen. Ja, trotzdem, aber was eine coole Geschichte ist, das kann man vielleicht mal sagen. Zwei Ukrainerinnen im Viertelfinale, heutzutage natürlich auch mal eine ganz besondere Botschaft. Und ja, Favoritensiege sind da nicht immer die Tatsache, wie das ja beim Herrentennis eigentlich anders ist. Aber vielleicht, Benni, so ein bisschen was Erfreuliches aus deutscher Sicht muss ja trotzdem mit rein. Denn Dominik Köpfer und Jannik Hanfmann haben heute ihr Drittrundenpartie im Herrendoppel-Turnier gehabt. Und das heißt, wir haben zwei deutsche Herrendoppel im Viertelfinale. Beide Spiele sind morgen, wenn ich richtig informiert bin. Pütz-Krawitz und Hanfmann-Köpfer sind nämlich noch mit dabei. Das ist schön und bei den Herren ist bei den Frauen ist Laura Siegemund im Doppel noch mit am Start und auch im Mixed haben wir mit Laura Siegemund gerade noch eine, die spielt aktuell. Also es ist im Doppelfeld noch vieles möglich, auch das ist ja immer so ein bisschen unter dem Radar.
Ja, ganz genau, aber du hast ja auch schon vor der Folge richtig angesprochen, schaut mehr Doppel, weil wenn ihr deutsche Erfolge sehen wollt, die gerade vielleicht im Einzel ein bisschen fehlen, gerade in der Breite, dann schaut euch Siegemund an, schaut euch Pütz an und Co. Hanfmann, der jetzt auch im Doppel öfter spielt. Also da sieht man doch, da läuft's ganz gut und genau, natürlich, da liegt leider, warum auch immer, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit drauf, aber es ist nicht minder spannend und bringt übrigens auch mal so ein bisschen Spannung rein zum altbekannten Einzelmodus.
Genau, einfach ganz andere taktische Mittel, die da noch möglich sind. Ja. So, dann drücken wir natürlich Sascha jetzt die Daumen, dass es hier im fünften Satz irgendwie noch hinhaut. Er hat den ersten und den dritten gewonnen, Noe den zweiten und den vierten. Und wie es ausgegangen ist, das werdet ihr natürlich auch schon mitbekommen haben. Also, wir drücken die Daumen, aber ja, ist ziemlich ebenbürtig hier der fünfte Satz. Mal gucken, was die beiden noch veranstalten. Deswegen springen wir kurz in die nächsten Sportarten, blicken einmal ganz kurz auf Basketball und Eishockey. Ich kann vielleicht mit dem Eishockey starten. Die Edmonton Oilers in der NHL um den besten Eishockeyspieler der Welt. Leon Dreiseitel sind im Moment richtig gut aufgelegt. Ich kann euch sagen, wie es in der DEL aussieht. Da hat Berlin die Tabellenführung zurückerobert, gegen das Krisenteam aus Frankfurt gewonnen. 4:3 am gestrigen Sonntag. Sonst hat sich relativ wenig in der Tabelle getan. Einfach weiter beobachten. Bremerhaven jetzt punktgleich mit Berlin auf Platz 1. Also da mit der Niederlage in München, die Bremerhavener, also da blicken wir weiter drauf. Und in der Basketball-Bundesliga kann ich sagen, war es noch spannender, denn da stand ein richtiges Spitzenspiel auf dem Programm, Benni.
Ja, ganz genau. Denn das Team der Stunde, um es mal so zu sagen, die Niners Chemnitz, trafen auf die Münchner. Und tatsächlich konnte der Tabellenführer gegen die Bayern nicht gewinnen. Am Ende heißt es da 73-86, so verloren die Sachsen, obwohl sie zwischendrin auch tatsächlich geführt haben. Es sah gar nicht so schlecht aus, aber ja, da scheint sich vielleicht zu zeigen, dass die Bayern dann über die lange Strecke vielleicht sogar den längeren Atem haben, haben ja auch zwei Spiele weniger als die Tabellenführer. Also da sieht es für die Bayern gar nicht so schlecht aus. Währenddessen kommt Alba langsam in Fahrt. Jetzt haben sie auch Bonn schlagen können mit 95-87 und sind damit auch Vierter, sind da in einer guten Platzierung, gerade weil die Teams um sie rum alle zwei beziehungsweise sogar drei Spiele mehr haben. Da ist man wirklich in Top-Ausgangslage, hat sich da wieder reingebissen in die Saison. Da kann man durchaus zufrieden sein. Was lief denn noch so? Ratio vom Ulm ebenfalls der Favoritenrolle gerecht geworden gegen Bamberg, 84-76. Göttingen konnte endlich mal wieder ein Spiel gewinnen gegen die Tigers Tübingen, 116-95. Natürlich wichtig für den Abstiegskampf, weil die Tigers natürlich auch ein direkter Konkurrent der BG gerade sind. Aber BG, wie wir schon seit Wochen sagen, paar weniger Spiele, immer noch zwei Spiele weniger als zwei der drei Teams hinter ihnen und trotzdem schon vor ihnen. Mit dem Abstieg sollte es wahrscheinlich nichts zu tun haben, aber trotzdem natürlich eine enttäuschende Saison, gerade weil man auch gerade international spielt.
Genau, bei den vielen Spielen weiß man natürlich nie, was passiert. Von daher drücken wir die weiter die Daumen, dass es da gut läuft für die Göttinger und blicken natürlich dann nochmal ausführlicher dahin, wenn dann irgendwie die anderen Sportarten so ein bisschen weniger sind. Ihr merkt schon, der Fokus liegt aktuell ein bisschen auf dem Wintersport, aber ich denke, da können wir auch immer ein bisschen was zu sagen. Von daher ist das kein Drama. Natürlich auch immer gerne reingucken bei Instagram, bei den Athletinnen und Athleten der Woche, die von uns nominiert werden. Die kommen jetzt auch vom letzten Jahr noch rein und natürlich auch die von dieser Woche, die kommen allerdings dann ein bisschen später, damit wir die Chronologie drin haben. Das heißt, je nachdem, wer es jetzt wird, Lino Strasser oder Cyprien Sarrazin, werdet ihr dann irgendwann in den kommenden Wochen noch bei Instagram sehen und eben noch nicht in den kommenden Tagen. So, dann sind wir soweit durch und fehlen doch ein Take und da fehlen noch zwei oder drei Sportarten, besser gesagt, denn im nächsten Take werden wir nicht nur über Fußball sprechen, unter anderem mit Inputs von Eva Lotter-Bohle und David Müller, sondern eben auch noch kurz über Darts und Snooker. Bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Darts, Snooker und Fußball. Und bevor wir nachher zum Fußball kommen, kann uns Benny noch kurz updaten, was in Darts und Snooker passiert ist. Unter anderem habe ich mitbekommen, dass der 16-jährige Luke Littler das erste Mal ein PDC-Turnier gewonnen hat oder zumindest ein richtig großes, wobei man natürlich darüber diskutieren kann, wie groß die Bahrain Darts Masters wirklich sein können.
Naja, groß im Sinne von mit Weltklassenspielern gespickt, dann ja. Groß im Sinne von, große Bedeutung.
Prestige, nein.
Nein, genau. Und trotzdem muss man sagen, das erste Turnier mit Tourcard, auch wenn das natürlich jetzt bei der World Series keine Rolle spielt. Und direkt das erste Turnier konnte sich Luke Littler sichern. Unter anderem, also er wurde auch ab der ersten Runde gefordert. In der ersten Runde stiegen dann ja auch die asiatischen Spieler in Bahrain ein und trafen auf jeweils einen Topspieler. Und da traf es ihn definitiv am härtesten mit Manlock Leung, den ja viele noch sicher von der WM kennen, den Hongkonger. 6-3 konnte er den schon schlagen. Dann schlug er im Viertelfinale Nathan Espinel 6-3, spielte in dem Spiel sogar einen neuen Darter. Also eine unfassbare Präsenz, was der Mann auf der Bühne zeigt. Schlägt dann auch deutlich Gervin Price mit 7-3, nur um dann Michael van Gerven im Finale 8-5 zu schlagen. Also jeden Topspieler gefühlt rausgenommen auf dem Weg zum Titel. Ich bin wirklich gespannt, was er auf diesem ersten Jahr, in diesem ersten Jahr auf der Tour anrichten kann, weil wenn er das weiterspielt, dann könnten wir einen neuen Dominator haben, ohne hier viel zu verschreien. Aber sensationell, was da ablief. Ansonsten standen die ersten 5 Challenge-Tour-Turniere des Jahres an, wo man auch alle deutschen Spieler gesehen hat, die sich keine Tourcard, oder die wichtigsten deutschen Spieler gesehen hat, die sich keine Tourcard sichern konnten. Auch durchaus erfolgreich aus deutscher Sicht, denn es war unter anderem ein Halbfinale von Franz Rötsch dabei. Max Hopp konnte 2 Achtelfinals erreichen, ist im Ranking jetzt auf Rang 19 der Challenge-Tour. Das ist solide, das ist ein guter Start. Auch Dragutin Horvat war einmal im Viertelfinale dabei und ist auf Platz 16 aktuell. Viele gute deutsche Platzierungen. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu jetzt aber auch nicht sagen. Dann gucken wir noch schnell in den Snooker. Da stand der Grand Prix an, wie wir letzte Woche ja schon richtig gesagt haben. Und ein weiterer Turniersieg für Ronnie O'Sullivan, der im Finale nämlich Judd Trump schlagen konnte. Für den geht's also tatsächlich erfolgreich weiter. Sichert sich hier 100.000, ein toller Erfolg für den Routinier, der doch wirklich mit einem Start nach Maß in das neue Jahr startet. Durchaus eine spannende Geschichte.
Genau, 10-7 gegen Judd Trump, obwohl er 0-4 hinten lag. Also auch da hat der Routinier immer bewiesen, dass er Comeback-Qualitäten hat und sich dieses Preisgeld hier eingestrichen hat. So, dann kommen wir zum Fußball und da müssen wir natürlich zurückblicken noch einmal auf das Leben und Wirken von Franz Beckenbauer und Kai Bernstein. Das haben viele schon getan. Wir schließen uns diesen Nachrufen an und für uns war David Müller von Football's Coming Home unter anderem, kennt ihr ihn ja aus der letzten zurückliegenden Hinrundenanalyse in der Fußball-Bundesliga so lang, sowohl bei YouTube als auch bei uns im Podcast, der da nochmal drauf zu sprechen kommt. Bitteschön.
Lieber David, lieber Benny, erstmal herzlichen Glückwunsch zur 200-Folgen-Marke von On the Pitch, der Sport-Podcast. Ich glaube, das ist was nicht jeder erreicht. Ja, ich will ganz kurz zwei Sachen zum Fußball sagen. Zwei Persönlichkeiten, die in den letzten Wochen von uns gegangen sind. Zum einen Franz Beckenbauer, der Fußballkaiser. Der Tod kam ja nicht so überraschend. Ihm ging es ja gesundheitlich lange schon nicht so prickelnd. Dennoch hat Fußball-Deutschland natürlich ein großes Aushängeschild verloren. Nicht nur ein großartiger Fußballer, sondern auch ein großartiger Mensch, wie das auch viele Sportjournalistenkollegen berichtet haben, die auch näher mit ihm zusammengearbeitet haben. Und dann in der letzten Woche sicherlich der Tod von Kai Bernstein, der mit 43 Jahren diese Welt verlassen hat. Das war, glaube ich, für uns alle ein Schock und kam so aus dem gar nichts. Aber umso schöner ist, wie die Hertha-Familie ihn an diesem Spieltag geehrt hat. Ich denke nur mal an seinen Platz, wo er normalerweise sitzt. Und da war jetzt die typische Hertha-Jacke von ihm in Verbindung mit Blumen und einem Megafon, weil er ja ein Junge aus der Kurve ist, kann man ja schon so sagen. Also das war auch ein ganz besonderer Abschied. Und zwei Sachen, die auf jeden Fall jetzt schon früh im neuen Jahr unter die Haut gingen. Ja, was bleibt mir ansonsten noch zu sagen? Macht weiter so. Macht immer wieder Spaß, eine neue Folge von euch zu hören. Und ja, man hört sich. Ciao.
Ja, David, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Diverse Themen, die wir am Anfang teilweise auch schon angesprochen haben, unter anderem Kai Bernstein. Hinzu kommt aber natürlich der Tod des Kaisers. Das hätten wir tatsächlich in der vergangenen Woche eigentlich schon reinbringen können in die Folge. Aber offensichtlich ist es doch untergegangen. Trotzdem müssen wir natürlich drüber reden. Eine Person, du hast ja auch dazu ein Reel gedreht, David, also wenn ihr das nochmal sehen wollt, schaut gerne bei uns auf den Social-Media-Kanälen, vor allem auf Instagram, eine Person, die für den deutschen Fußball und nicht nur für das, sondern auch in gewisser Weise für die Bundesrepublik schillernd ist, ein Weltmeister, ein Weltmeistertrainer, eine Person, die eine Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt hat, und auch international einfach unfassbar beliebt und bekannt ist. Franz Beckenbauer ist verstorben.
Ja, der inoffizielle Außenminister, das klang ja auch so ein bisschen durch, total gut im Umgang. Viele haben ein Foto mit ihm gehabt und ich glaube, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass es diese Fotos überhaupt gibt, weil allein das zeigt schon seinen Charakter, den er gehabt hat. Wir haben ihn nicht persönlich kennengelernt oder so, aber trotzdem natürlich hat uns das bewegt, weil das einfach Personen sind, die immer da waren in unserem gesamten Leben. Ich habe ja mit David Müller jetzt dieser Tage auf Football's Coming Home bei ihm den Podcast mit aufgenommen und dann habe ich Wolfgang Schäuble mal in diese Rechnung mit reingenommen, auch wenn er jetzt mit dem Sport direkt nichts zu tun hat, aber die waren halt so immer da und wenn diese Personalien wegbrechen und dann diese Schocknachrichten, wie jetzt bei mir mit Sean Barber oder auch bei dem Rest der Fußballgemeinde mit Kai Bernstein dazukommen, war das schon irgendwie auch eine Woche, die mich ziemlich mitgenommen hat. Und was dazu noch zu sagen ist, war dieses TV-Kuriosum mit dieser Beckenbauer-Doku. Darüber habe ich mit David auch kurz gesprochen und da kann ich euch hier nochmal kurz den Ausschnitt einspielen, den ich da zu dieser Beckenbauer-Doku noch gesagt habe. Und sonst ist es tatsächlich so gewesen, dass dadurch, dass wir bei Screentime ja auch immer so diese Doku-Projekte im Blick haben, also hier rund um Jan Ullrich und Michael Schumacher und jetzt eben auch Franz Beckenbauer, dass da ja von 2-3 Wochen vorher klar war, dass an dem Montagabend um 20.15 Uhr diese Doku im ersten deutschen Fernsehen Premiere hat. Übrigens ganz viele Sender parallel die Trauerfeier übertragen haben. Anders als bei Wolfgang Schäuble, auch das zeigt nochmal die Bedeutung von Franz Beckenbauer. Und eben dann, in der Woche vorher, weiß ich noch, war ich im Skiurlaub meiner Familie und habe zu meinem Vater gesagt, hier, das kann gut passieren, dass diese Doku dieses Jahr zweimal im ersten als Primetime läuft. Zweimal um 20.15 Uhr. Und zwar am Montag, wenn diese Doku Premiere feiert und dann an dem Tag, an dem Franz Beckenbauer stirbt, als Nachruf. An dem Montagnachmittag saß ich mit meinem Bruder zu Hause, habe in der ARD-Mediathek in diese Doku schon mal reingeguckt und dachte mir, die klingt wie ein Nachruf. 2 Stunden später kam die Agenturmeldung, Franz Beckenbauer ist gestorben. Es gab einen Brennpunkt wegen dieser Bauernproteste und dann war klar, das ist jetzt ein ganz anderes Vorzeichen, unter dem diese Doku jetzt um 20.30 Uhr dann Premiere feiert. Also diese TV-Perspektive war da bei mir noch so ganz besonders noch mit dabei, dass diese Doku halt genau auf dem Tag terminiert ist, als der Tod bekannt wurde, weil gestorben ist er bereits am Sonntag, den 7. Januar. Das Timing von der ARD war erschreckend irgendwie, ganz merkwürdig. Genau, dieses Timing war einfach total komisch. Dann habe ich dieses Reel noch mit aufgenommen und dann abends diese Doku geguckt, die natürlich super ist. Große Empfehlung an das Werk von Christoph Nahr, das er da gemacht hat. Aber ja, das passiert nun mal manchmal, diese Zufälle. So ist es nun mal.
Ja, es ist
Ruhe in Frieden an beide.
definitiv eigentlich wieder unfassbar, dass wir in dieser Woche gleich drei Verstorbene zu verschmerzen haben. Eine Wahnsinnsgeschichte nach der anderen. Genau, und ruht in Frieden. Und ich glaube, damit schauen wir in das aktuelle Geschehen.
Genau, diese Trauerfeiern und so auch gut gemacht. Jetzt die emotionalen Momente sowohl am Freitag in der Allianz Arena als auch jetzt vor dem Hertha-Spiel für Kai Bernstein. Da kommt ja auch noch die Trauerfeier, wie gesagt. Dann steigen wir in sportliche Geschehen ein und arbeiten uns von unten nach oben oder von oben nach unten durch. Das ist jetzt die Wahl, die du hast. Je nachdem kommt die Sprachnachricht von Eva früher oder später.
Ja, komm, dann lass uns erstmal Eva Sprachnachricht machen. Dann freust du dich auch, dass die Arminia endlich mal wieder in unserer Folge vorkommt.
Ja, aber ich freue mich nicht über das sportliche Ergebnis. Es gab eine Derby-Klatsche in der dritten Liga nach dem Restart, nach der Weihnachtspause. Aber dazu Eva Lauter-Bohle mehr, mit der haben wir auch schon einmal auf die Fußballsaison vorausgeblickt. Bitteschön.
Ich glaube, viele hatten sich gefreut auf dieses erste Spiel in 2024, auf das Derby bei Preußen Münster. Ja, und weil man es als Arminia-Fan ja prinzipiell nicht einfach hat, wurde man direkt etwas enttäuscht. Aber saß, ja, ich will jetzt mal sagen, 50, 60 Minuten gar nicht mehr so schlecht aus. Preußen Münster hatte irgendwie überhaupt gar keine Ideen. Und bei Bielefeld, da war zumindest zweimal der Pfosten im Weg. Der Ausgleich zwischenzeitlich kam auch eher aus dem Nix. Ja, und am Ende steht dann diese 2-1 Niederlage. Man trifft ja Preußen Münster jetzt auch einmal im Westfalen-Pokal. Da hoffentlich dann vielleicht da so ein bisschen die Kräfteverhältnisse wieder gerade rücken. Aber ja, da ist noch ein ganzes Stück Arbeit, das auf Arminia und mit Knia zukommt. Ich gratuliere euch ganz herzlich zu 200 Folgen und hoffe auf mindestens noch 200 mehr. Macht's gut.
Ja, neben 11 Freunde am Morgen heute auch bei uns vertreten. Vielen Dank, Eva, für deine Nachricht. Und ja, irgendwie sind die Abstiegssorgen jetzt wieder zurück. Es schallte Absteiger durch das Preußenstadion gestern. Er hat Platz 14, 5 Punkte vor den Abstiegsplätzen Mannheim, wo jetzt übrigens Terence Boyd spielt, der aus Kaiserslautern nach Mannheim gewechselt ist. Ja, das Arminenherz muss viel verkraften. Mal gucken, wie es weitergeht. 17 Spiele to go.
Ja, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, um halt eine dumme Phrase zu sagen. Und ja, das war natürlich ärgerlich, gerade gegen Preußen Münster, die ja selber zwar wieder zurück sind, aber irgendwo im Mittelfeld agieren, also auch nicht so weit weg sind von euch. Eine bittere Niederlage, aber was soll man machen? Ihr seid 14. Noch ist ein wenig Abstand dazwischen. 5 Punkte auf einen Abstiegsplatz. Das gilt es zu verteidigen und dann hoffentlich in der nächsten Saison darauf aufzubauen, damit es wieder in die richtige Richtung geht. Aber genau, dann, wenn wir schon in der dritten Liga sind, können wir ja kurz auch darauf schauen, dass Regensburg die Tabelle auf jeden Fall anführt mit Dresden und Ulm als Neuling auf Rang 3.
Die nächsten beiden Gegner der Arminia übrigens, Regensburg und Ulm. Hey.
Ja, dann viel Spaß an dieser Stelle.
Vielen Dank, es ist eine englische Woche, deswegen haben wir gar keine Zeit, uns über Preußen Münster zu ärgern und springen direkt in Liga 2, Benni. Komm, damit wir auch du ein bisschen was zu trauern hast. Schalke verliert das Topspiel beim HSV mit 0-2. Mach dir mal so ein Zweitliga-Roundup.
Ja, dann mache ich ein Zweitliga-Roundup. Kein Problem. Ja, keine große Überraschung, dass wir gegen den HSV gewinnen. Und tatsächlich haben viele HSV-Fans verlieren.
Ich habe verloren, Benni. Falls du noch nicht eingestanden hast, ich habe verloren.
Aber tatsächlich haben auch viele HSV-Fans nach der Partie auf Social Media geschrieben, ja, wenn ihr so in den nächsten Spielen spielen werdet, dann werdet ihr auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das hat mir Hoffnung gemacht. Es waren nämlich wieder zwei dumme individuelle Fehler, die zu den beiden Gegentoren führten. Ich glaube, drei Lattentreffer hatten wir auch noch dabei. Das heißt, das Glück auf unserer Seite hatten wir auch nicht. Und am Ende ist es dann gegen einen Aufstiegsaspiranten, gegen den wir hier verlieren. Ist natürlich ärgerlich, dass wir verlieren, aber ich mache mir gerade trotzdem relativ wenig Sorgen, wenn es um Abstieg geht, dass es keine geile Saison wird, da bin ich mir natürlich trotzdem sicher, gerade weil man wieder in der Innenverteidigung gesehen hat, dass da ein Mann fehlt, weil wir da nur bedingt, zweitligafähig sind. Naja, aber wir schauen natürlich auf die gesamte, auf den gesamten Spieltag, weiterhin ganz vorne dabei sind trotzdem Kiel und St. Pauli. St. Pauli gewinnt gegen Kaiserslautern mit 2-0, während Kiel gegen Braunschweig ausgerechnet eine Niederlage verkraften muss gegen den Tabellen 16. jetzt mittlerweile. Das ist natürlich ein Dämpfer da im Aufstiegskampf. Währenddessen kämpft sich Nürnberg so ein bisschen in die oberen Gefilde rein. 3-0 gewinnt man gegen Rostock. Karlsruhe gewinnt gegen Osnabrück mit 2-1. Osnabrück bleibt damit mit einem Sieg auf Rang 18 abgeschlagen.
Scherning-Effekt in Braunschweig funktioniert, Koshinat-Effekt in Osnabrück hingegen eher nicht so.
So kann man das zusammenfassen. Währenddessen bleibt Fürth an den Aufstiegsplätzen dran mit 1-0 gegen Paderborn, gegen einen direkten Konkurrenten. Auch eine Wahnsinnsgeschichte. Und ja, unsere Hessen, die Wiesbaden, die sind weiterhin im Abstiegskampf drin. Rang 13, einen Platz vor Schalke, verlieren gegen Magdeburg, auch gegen den direkten Tabellennachbarn. Bittere Niederlage auch da.
Ja, genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Deswegen blicken wir kurz auf die Bundesliga. Die Unioner hat es mal wieder erwischt. Nachholspiel Nummer 2 steht bald an. Am Mittwoch geht es gegen die Bayern im ersten Nachholspiel aus dem letzten Jahr. Und am Freitagabend konnte man eben nicht in Mainz spielen. Die Stehplätze waren zu vereist. Auch dazu findet ihr ein Reel auf Instagram, kurz nachdem bekannt wurde, dass dieses Spiel eben nicht stattfindet. Ansonsten hatten wir am Samstag, wie gesagt, kann ich auch an dieser Stelle vielleicht den Querverweis auf Davids Podcast machen, weil ich da auch zu Gast war. Deswegen müssen wir es vielleicht nicht ganz so ausführlich auseinanderklamüsern. Ein Sieg für Freiburg am Samstagnachmittag, 3-2 gegen Hoffenheim. Ein dann doch deutliches 4-0 der Dortmunder in Köln. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ein 1-1 von Heidenheim gegen Wolfsburg. Kovac wackelt weiterhin. Ein spektakuläres 2-2 im Hessen-Derby zwischen Darmstadt und Frankfurt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ja, und dann, ich glaube, das Spiel ging dann so um 18 Uhr zu Ende gefühlt, weiß ich gar nicht. Bochum gegen Stuttgart 1-0. Stuttgart mit ein bisschen Personal oder mit fehlendem Personal und jetzt einer Niederlage in Bochum. Wir haben gesagt, Bochum muss zu Hause gewinnen, das tun sie jetzt hier auch und das Ganze dauert ein bisschen länger, weil eine Blockfahne den Sicherheitseingang versperrt. Auch das ja kein unbekanntes Phänomen in Bochum.
Ja, definitiv, aber trotzdem natürlich ein sensationeller Sieg hier gegen die Stuttgarter, die wirklich schwach in die Rückrunde starten. Letzte Woche schon 3-1 gegen Gladbach verloren, jetzt 1-0 gegen Bochum verloren. Da verliert man natürlich oben im Kampf um die oberen Champions-League-Plätze an Boden. Das liegt natürlich auch an den Spielern, die durch den Afrika-Cup nicht dabei sind. Unter anderem natürlich vor allem Girassi, der da ausfällt. Aber trotzdem sollte das natürlich nicht der Grund sein, warum man jetzt komplett einsackt. Trotzdem natürlich, wie gesagt, schwacher Start in die Saison. Was bleibt noch vom Spieltag? Ich würde sagen,
die Leverkusener werden Meister. So.
Die Leverkusener, immer mehr kann man davon ausgehen, die Leverkusener werden Meister. Das nächste Topspiel für sich entschieden, 3-2 gegen Leipzig.
Last-Minute-Sieg.
Währenddessen Last-Minute-Sieg und währenddessen ist übrigens ein neuer Stürmer im Gespräch, der temporär Boniface ersetzen soll, nämlich Borja Iglesias von Betis Sevilla, der vielleicht kommen soll, der 31-Jährige. Habe ich gelesen. Also spannend, ob er kommt, werden wir natürlich dann auch noch berichten. Und die Bayern, wie gesagt, gegen Bremen. Verliert man da an Boden. Und was soll ich sagen? Natürlich ein Spiel weniger, aber dennoch sind es jetzt 7 Punkte auf Leverkusen. 4, wenn man jetzt diese Nachholpartie noch gewinnt gegen Union. Aber ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, Leverkusen ist nicht am Einbrechen. Nach 18 Spielen immer noch ohne Niederlage. Sensationell. Ja.
27 Pflichtspiele ohne Niederlage bei Leverkusen im Moment. Wirklich stark. Aber trotzdem, rahmt euch bitte das Tor von Xavi Simons ein. Mhm. Ich glaube, es war das 2-1, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Kandidat fürs Tor des Monats. Auf jeden Fall ein Tor zum Einrahmen. Ja, und Bremen gewinnt das erste Mal seit 2008 in der Allianz Arena. Auch das natürlich ein historisches Ereignis, dementsprechend auch gut gefeiert und wichtig für die Bremer, die sich jetzt da unten von Union Berlin auf Platz 15 absetzen können. Also jetzt 3 Mannschaften mit 20 Punkten, denn neben Bochum und Bremen auch Gladbach mit 20 Punkten, denn die konnten auch nicht gewinnen. Wie das so ist, ne? Man gewinnt 3-1 gegen Stuttgart und dann denkt man sich, ja, das sollte doch safe sein, aber dann kommt mein Lieblings-FC Augsburg an und lasst den Fluch wieder wirken. Augsburg gewinnt in Gladbach 1-2 und Augsburg springt auf Tabellenplatz Nummer 10. Jetzt ein Punkt vor Gladbach.
Ja, Gladbach doing Gladbach-Things. Erst aus dem Nichts Stuttgart schlagen und dann kann man auch mal wieder gegen Augsburg verlieren. Soll ja auch nicht zu viel Aufwind geben. Das heißt, man versackt dann natürlich wieder im Mittelfeld für Augsburg. Was soll man da anderes sagen als Glückwunsch zum Klassenerhalt gefühlt schon wieder. Irgendwie, scheint es wieder zu reichen, auch wenn natürlich die Rückrunde noch jung ist. Aber wenn man solche Siege dann holt wieder aus dem Nichts, dann zeigt das doch, dass man offensichtlich doch Bundesliga-Tauglichkeit besitzt. Und sonst würde ich sagen, war wieder ein spektakulärer
Spieltag. Freuen uns, dass Stefan Leiner in Gladbach wieder zurück ist, nach langer Krankheitspause,
muss man ja sagen. Stimmt, der ist auch noch zurückgekommen.
Schön, dass er da wieder am Start ist. Genau, dann kann ich euch aus dem internationalen Geschäft noch sagen, Liverpool vor City in der Premier League mit 5 Punkten Vorsprung, allerdings hat City ein Spiel weniger. Das bleibt also weiter spannend. In La Liga gab es spektakuläre Ergebnisse. Girona gewinnt 5:1 gegen den FC Sevilla und festigt damit die Tabellenführung, obwohl Real hat ein Spiel weniger, da kann sich noch ein bisschen was tun. Die haben beim tabellenletzten Almeria richtig Schwierigkeiten gehabt und 3:2 gespielt, obwohl die zwischenzeitlich sogar hätten verlieren können. Ansonsten, was gibt's noch? Asien Cup und Afrika Cup sind in der Gruppenphase. Mo Salah ist verletzt zurück nach Liverpool gereist, aber da blicken wir natürlich dann drauf, wenn das in die K.O.-Runde geht und kann dann sagen, dass wir mit unserer Jubiläumsfolge am Ende sind. Ich danke allen, die ja hier ihre Stimme uns geliehen haben und hoffen, dass ja vielleicht diese Sprachnachrichten in den nächsten Folgen mit dabei sein werden. Also schickt uns gerne was bei Instagram @onthepitch_pod und dann danke an Leini, danke an Moritz Knorr, danke an Louis Holoch, danke an Calvin Nixon, danke an Sophie Affelt, David Müller, Eva Lotterbohle, Lisa Höfer und Pierre Buivit.
Ja, vielen Dank.
Und danke, Benni, für diese ganzen Reisen, die wir jetzt die letzten Monate und Jahre schon durchgestanden haben mit Sonderfolgen, Livestreams und Terminkollisionen. Also es gibt ja doch sehr, sehr wenige Wochen, zu denen wir gar nichts gesagt haben.
Ja, ganz genau. Auch das, da gilt es sich, glaube ich, auch mal selbst zu loben für unsere Hartnäckigkeit. Weil ja. ich sag mal so, 200 Folgen ist wirklich eine Menge. Wenn man das hochrechnen würde, was das für ein Aufwand war, da kommt man auf jeden Fall auf einige Tage in den letzten 3 Jahren. Ja, aber es steht ein spannendes Jahr an. Es stehen einige große Highlights an. Es steht eine EM an, es steht Olympia an. Es steht ja noch einiges anderes an. Und wir freuen uns dann natürlich auch wieder sehr oder fast live und hautnah an den Themen dran zu sein und euch da natürlich weiterhin zu berichten. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und dann hören wir uns in einer regulären Folge am nächsten Montag natürlich ganz traditionell wieder und dafür ja in die nächsten 200.
Genau, was uns am meisten freuen würde, ist natürlich, wenn nicht nur ihr uns hört, weil das sehen wir, wer uns hört, aber vor allem, wenn wir auch was von euch hören. Das wäre natürlich schön, so ein bisschen Feedback oder Input zu bekommen, um einfach so ein bisschen ja, mit euch auch in Kontakt zu treten. Das würde uns, wie gesagt, freuen. Da wäre es schön, wenn ein bisschen was kommt. Und ansonsten, ja, haltet euch auf dem Laufenden, wie das bei Zverev ausging. Die spielen sich jetzt gerade im Match-Tiebreak hin und her. Also da können wir leider das Ergebnis nicht mit reinnehmen. Dann viel Spaß mit dieser Folge hattet ihr hoffentlich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.